Wer die richtigen Augen hat, der kann in der Schöpfung was entdecken. Liebe Gemeinde, so haben wir es gerade vorher gesungen. Haben Sie solche Augen? Haben Sie die richtigen Augen, die den Segen entdecken in der Schöpfung? Sehen Sie denn die Freude, wenn man in die Schöpfung schaut? Die Berge und die Hügel, die tanzen, von denen wir gerade gehört haben, sieht man das? Also wenn man über die Medien in die Natur blickt, dann wird einem eine eher ächzende, leidende Schöpfung vor Augen gemalt. Da wird mir immer wieder daran erinnert, wie schwierig das alles wird. Eine sterbende Natur hat man da vor Augen. Da ist nicht viel von Tanz und von Freude zu sehen, wenn da über die Natur gesprochen wird. Aber deshalb heißt es ja auch, wer die richtigen Augen hat. Es kommt wohl auch auf die Augen an, nicht nur auf das, wie man es präsentiert bekommt. Und deshalb schauen wir jedes Jahr bei der Ernte bitte eben genau dorthin. Auf die Felder, auf die Baumwiesen, auf das, was gewachsen ist, auf die Umgebung. Wir sehen auf das, was schon da ist und auch auf das, was noch nicht da wirklich gereift ist. Und was sehen wir da, wenn wir da in diesem Jahr hinschauen? Wenig Äpfel, genau. Man sieht bei manchem recht wenig. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr hören. Der Ulrich Reiling ist ja da und den werde ich nachher noch ein bisschen fragen, was er so sieht oder wie sein Blick ist. Ich habe dieses Jahr schon viele verbrannte Rasenflächen gesehen, wenn man so durch die Dörfer geht. Da war viel gelber Rasen und wenig grün oder ja, man sieht schon viel gelbe Rasenflächen. Ich meine, dass man auf den Feldern auch Wachstum viel langsamer wachsen sieht als sonst. Auf der anderen Seite sieht man aber da auch, ich habe mal das gemerkt, an einer Stelle war es mal so, dass innerhalb von einem kurzen Zeitraum, ich glaube war ein Tag oder anderthalb Tage, wo alle ihre Rasen abgemäht, ihre Wiese abgemäht hin. Also da gab es offensichtlich in dem Zeitpunkt dann auch was richtig abzumähen. Es war in diesem Jahr schon eine lange Zeit ohne Regen. Auch wenn wir jetzt heute Nacht Regengewitter hatten, vielleicht muss man sich da auch dran erinnern, dass man wochenlang eigentlich keinen Regen gehabt hat und dass man eigentlich gemerkt haben, was los ist, wenn es keinen Regen gibt. Da tanzt wenig Getreide im Wind, da tanzen eher andere. Ich habe gelesen, dass irgendwo in Deutschland Leute angefangen haben mit Regentänzen, dass es wieder regnet endlich. Ich glaube sogar ein Pfarrer war da auch irgendwo mit dabei. Ich habe mich gefragt, wie das überhaupt geht. Ich wüsste gar nicht, was man da so tanzt, aber vielleicht kennt ihr das ja. Aber ich weiß nicht, ob Regentänz so das richtige Mittel ist. Für mich ist in der Dürre der Lösungsversuch dann eher das Gebet. Aber gut, wenn andere meinen, sie müssen tanzen, dann sollen sie das tun. Aber interessant ist schon, dass wenn das Wetter so ist, wie wir es, also nicht so ist, wie wir es gern hätten. Also und das Wetter ist ja ein Faktor, den man selber nicht irgendwie technisch machen kann oder so, nicht herstellen kann, nicht so leiten kann, nicht kontrollieren kann. Dann kommt plötzlich der Gedanke auf, dass es ja irgendwie was mit Übernatürlichem zu tun haben könnte, dass da Gott irgendwie einen Einfluss haben könnte. Das ist manchmal ganz witzig, das höre ich auch bei uns in der Gemeinde immer mal wieder, meistens so scherzhaft, aber das hört man dann doch irgendwie, wenn es ums Wetter geht, wenn jemand gern gutes Wetter hätte in seinem Sinne, ob das jetzt sonniges Wetter für eine Veranstaltung ist oder ob das der Regen ist für die Landwirtschaft, dann höre ich manchmal so Sätze, dass man sagt, ja, Sie als Pfarrer, Sie können doch mal ein gutes Wort da einlegen, Sie haben doch einen guten Draht, was das Wetter angeht. Und dann schmunzle ich immer so ein bisschen, weil ich denke, einerseits hoffe ich, dass es nicht zu ernst gemeint ist, dass man Gott nicht zum Wettermacher quasi degradiert, über den man so bestimmen könnte als Pfarrer oder als Kirche. Das ist, glaube ich, nicht der Gedanke. Andererseits denke ich, aha, interessant. Jetzt auf einmal, wo man was nicht machen kann, wo man angewiesen ist, dann ist Gott auf einmal die richtige Adresse. Schon spannend. Schon interessant, dass man dann zu ihm kommt. Diese Verbindung ist da und diese Verbindung ist schon immer da. Und wenn wir unseren Predigttext lesen, dann merken wir einem ganz alten Text aus dem Alten Testament, dass auch da schon diese Verbindung sichtbar ist. Allerdings nicht so, dass Gott da der Handlanger des Menschen ist, der gefälligst das Wetter zu machen hat, das wir uns wünschen, sondern dass er das schenkt, was wir empfangen dürfen. Unser Predigttext heute steht in Hesekiel 34. Ein Abschnitt, von dem ich zunächst mal nur den allerersten Vers vorlese. Nachher kommt der Rest noch, aber der erste Vers ist der Vers 26 und da steht Folgendes. Ich werde ihnen und allem, was meinen heiligen Hügel umgibt, Segen schenken. Und ich werde den Regen schicken, segensreichen Regen, der immer zur rechten Zeit kommt. Gott schickt Segensregen. Ein Regen, der Segen ist. Für die Menschen, für die Schöpfung. Es ist eine Gabe, die man nicht einfach so ersetzen kann, auch nicht selber machen kann. Auch mit künstlicher Bewässerung kann man das nicht einfach so machen. Da muss das Wasser ja auch irgendwo herkommen. Da kann man es nur verteilen. Regen braucht es. Und deshalb ist Regen ein Segen. Vielleicht haben wir es dieses Jahr wieder ganz besonders gemerkt, als wir darum gebetet haben, dass es endlich regnet. Was für ein Segen das ist, wenn es dann regnet. Wie wichtig das ist. Und wenn wir Regen erleben, jetzt endlich ist er ja da, dann können wir dann auch den Segen da drin entdecken, den Gott schenkt. Es ist ja nicht so, dass Gott dann einknickt vor unseren Gebeten und denkt, dass die Leute endlich mit ihren Regentänzen aufhören, mache ich es dann halt mal, sondern es ist ein Segen, den er gibt, ein Segen, den er schenkt. Es ist sein Wohlwollen, das wir im Regen des Segens auch entdecken können, weil er uns segnen will. Vielleicht kriegen wir das in diesem Jahr, nach dieser langen Trockenperiode, etwas mehr davon mit, auch wie es in Israel damals erlebt worden ist, in der Wüste oder in der Dürren. Die haben ja öfters so lange Dürren gehabt. Da war es noch viel wichtiger, dass der Regen dann mal kommt. Und da war es entscheidend, dass man auch gesehen hat, was passiert, wenn der Regen dann mal kommt. Was für ein Gottesgeschenk das ist, wenn dann mal Regen fällt. Weil dort, wo der Regen gefallen ist, da hat sich auf einmal alles verändert. Da ist auf einmal was aufgeblüht, wo vorher aber alles dürr und wüst war. Da sieht man dann vielleicht wirklich Berge und Hügel fast wie tanzen. Zumindest ziehen sie sich auf einmal ein grünes Kleid an, wo vorher ein gelbliches angezogen war und die Bäume wippen im Wind. Man kann das sehen, den Segen Gottes, in dem, was der Regen bewirkt. Dieser eine Vers vom Segensregen, der ist irgendwie wohltuend, weil er uns hinweist auf das, was Gott uns schenkt. Und gleichzeitig ist er aber auch irgendwie herausfordernd, denn da heißt es ja in diesem Vers in Hesekiel 34, dass Gott rechtzeitig Regen schenkt. Der Segensregen heißt da, kommt zur rechten Zeit. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, ganz besonders dann, wenn man auf Regen wartet und wenn man angewiesen ist und wenn man damit rechnet und ihn braucht, dann ist es ganz schön herausfordernd zu sagen, okay, er wird schon zur rechten Zeit kommen, denn das fordert uns heraus, dass wir vertrauen. Wir denken oft, jetzt Gott ist höchste Zeit, sonst ist es zu spät. Wenn es jetzt nicht regnet, dann haben wir hohe Ernteausfälle, dann können wir die Quoten nicht erreichen, die wir eigentlich geplant haben oder die wir brauchen, dann steigen die Preise und so weiter. Gott, jetzt braucht's das kühle Nass, jetzt sofort. Und wenn es dann nicht gleich passiert, dann wird unser Vertrauen ganz schön auf die Probe gestellt. So richtig die Abschätzung ist, was passiert, wenn es nicht regnet, die Folgen. Die Frage angesichts der Verheißung Gottes, dass ein Segensregen zur rechten Zeit kommt, ist doch das: Können wir darauf vertrauen, gerade dann, wenn das Warten auch anstrengend wird? Wenn es sich zieht? Können wir vertrauen, wenn es sogar so weit geht, dass wir darunter leiden, dass eben noch nicht die rechte Zeit ist, offensichtlich? Und jetzt merkt ihr, wie herausfordernd dieser Vers auf einmal geworden ist. Weil Gott sagt, zur rechten Zeit. Das kann man ja nicht nur bei der Ernte so erleben, in einem trockenen Jahr als Aufgabe, sondern auch in anderen Dingen unseres Lebens kann man das erleben. Wenn man sich Kinder wünscht zum Beispiel und kommt einfach nichts. Wenn man sich einen Partner wünscht und kein passender begegnet einem. Wenn man auf den Karriereschritt wartet, aber es wird einem kein Job angeboten, den man sich wünscht oder kein nächster Schritt. Wenn man auf Versöhnung hofft vielleicht, aber es geht einfach kein Schritt aufeinander zu. Die Gräben bleiben so, wie sie sind. Und natürlich kann man bei all dem fragen, was man auch selber dazu beizutragen hat, aber manchmal kann man eben auch wenig dazu beitragen, so wenig, wie man beim Regen auch tun kann. Das Wort von Hesekiel ist ein Wort der Verheißung und gleichzeitig ein Aufruf zum Vertrauen. Zum Vertrauen, dass Gott es recht machen wird und dass er rechtzeitig handelt, dass er Segen schenkt, den man dann auch sehen kann. Auf eine Weise, die wir tatsächlich entdecken können. Und vielleicht muss man sich nochmal deutlich machen, wem der Hesekiel das Wort damals zugesprochen hat. Er hat es zugesprochen an die Menschen im Volk Israel, die nach Babylon verschleppt worden sind. Dort hält er seine Predigt, also die, die gar nicht mehr in Israel sind, sondern die, die als Erste mit verschleppt worden sind ins ferne Babylon. Die haben eine Erfahrung hinter sich, dass sie eher an Gottes Kraft und seiner Zugewandtheit zweifeln lässt. Die haben nämlich erfahren, dass Gott sie nicht davor bewahrt hat, dass der Nebukadnezar sie nach Babylon wegführt. Er hat zugelassen, dass sie in der Fremde sitzen, weit weg vom Tempel, ohne zu wissen, ob es überhaupt mal wieder zurückgeht oder ob sie das erleben, wenn es mal wieder zurückgeht. Und denen predigt der Hesekiel jetzt, denen mitten in ihrem Zweifel, predigt er das Wort vom Vertrauen. Denen spricht er zu, dass Gott das Wort vom Segensregen, von der Verheißung, von dem, dass man den Segen Gottes dann sehen kann, auch wenn er erst zur rechten Zeit kommt. Für sie gilt dieses Wort. Sie soll dieses Wort ermutigen. In dieser Dürrezeit in Babylon. Und dann zeichnet der Hesekiel dieses Bild noch ein bisschen weiter. Denn er schreibt, dass dieses Bild, dieser Regen, dieser Segensregen auch Folgen hat. Und jetzt lese ich uns mal, wie es da weitergeht, was der Segensregen in Hesekiels Zusage dann so nach sich zieht. Die Verse 27 bis 31, die lauten so: Die Obstgärten werden ihre Frucht tragen und die Äcker reiche Ernten bringen und alle sollen in Sicherheit wohnen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbreche und sie aus den Händen derer befreie, die sie versklavt haben. Sie werden keine leichte Beute mehr für die Völker sein und nicht mehr von wilden Tieren gefressen werden. Sie sollen in Sicherheit leben und keiner wird ihnen mehr Angst machen. Und ihr Land will ich zu einem reich gesegneten und berühmten Garten machen, sodass sie nie mehr verhungern werden und nicht mehr unter dem Hohn der Völker leiden müssen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie das Volk der Israeliten, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen seid die Schafe auf meiner Weide und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Der Segensregen, den Gott schenkt, der hat Folgen, der hat Auswirkungen und da werden ein paar von dem jetzt beschrieben. Da geht es zunächst mal um Wachstum, was alles wachsen kann durch diesen Segen, den Gott schenkt. Früchte wachsen da, Felder werden voll sein, in der Landwirtschaft wird man sehen, vielleicht zuallererst sehen, was der Segen Gottes alles so schenkt. So wie wir es auch zuallererst in der Landwirtschaft sehen, an den Früchten, die da wachsen, an dem herum, was uns gewachsen hat, vielleicht, was gewachsen ist, vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit, auch wenn es noch dabei ist zu wachsen. Und das wiederum hat dann aber auch Folgen. Das Wachstum bringt nämlich Wohlstand, damals in Israel und auch für uns heute. Und es bringt dadurch auch Freiheit. Man ist nicht mehr abhängig von anderen. Man ist dadurch auch sicherer vor anderen. Hesekiel schreibt, dass Israel nicht mehr das kleine und schwache Opfer sein wird, sondern dass man ohne Angst selbstständig leben kann. Schon interessant, dass das alles Dinge sind, die auch bei uns in unserer Zeit heute noch einen hohen Wert haben. Freiheit, Sicherheit, Wohlstand, keine Angst mehr haben. Das sind alles Werte, die bei uns ganz, ganz aktuell hoch gehalten werden, die wir hochhalten, auf die wir brauchen und auf die wir uns freuen. Das alles kommt vom Segensregen Gottes, schreibt der Hesekiel. Der Ursprung ist der Segensregen Gottes, den er schenkt. Jetzt kann man fragen, ist diese Vision, die der Hesekiel den verschleppten Israeliten in Babylon macht, ist das überzogen? Ist das ein Zukunftsbild, das vielleicht ganz besonders groß aufgemalt oder schön ausgemalt ist? Ist das nicht ein aufgeblasenes Idealbild, an dem die sich hochziehen sollen, wenn sie da in der Verschleppung sitzen? Ich würde sagen, nein, das ist ein Blick auf das, was noch nicht da ist, was Gott aber tatsächlich schenken wird. Es ist das, wenn man darauf vertrauen kann, eine Ermutigung, schon bevor alles sichtbar wird, schon bevor man ernten kann. Es ist ein Hinweis auf die Kraft des Segens Gottes. Es ist eine Erinnerung daran, dass Gott sie nicht vergessen hat, auch wenn sie noch warten müssen, dass er sie nicht aus dem Blick verloren hat. Dass er ein Gott ist, der sie sieht, auch in der Fremde. Und sie auch dort segnet. Das ist, liebe Gemeinde, heutzutage, wenn man das so sagt, eher außergewöhnlich, wenn man sagt, liebe Leute, heute, Gott wird es gut machen. Freiheit, Wohlstand, Sicherheit, das sind Früchte des Segens Gottes. Eigentlich müssen wir nur hinsehen. Wir haben die doch in unserem Land. Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Gerade in unserem Land haben wir es noch viel mehr als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Können wir doch gerade alles das erleben. Gerade da haben wir doch diese Ernte, da haben wir doch diese Früchte, die wir sehen können. Aber trotzdem sehen wir in all dem nur das Unheil, das auf uns zukommt, dass das verloren gehen könnte, die Angst, dass wir das verlieren, Wohlstand, Freiheit, Sicherheit. Ich glaube, das wirkt sich auf unseren Glauben aus, wenn wir diese Dinge nur als möglichen Verlust sehen. Weil dann werden wir nämlich manchmal panisch und dann denken wir, wir müssen das übernehmen, was eigentlich Gottes Aufgabe ist. Dann meint man manchmal, Gott ist zu schwach geworden, um uns das zu schenken oder wir müssen uns zumindest das alles erhalten, Wohlstand, Freiheit, Sicherheit, aus eigener Kraft. Oder wir sagen, die Politik ist dafür zuständig, dass das erhalten wird. Die Rufe werden ja laut, manche geben den Rufen sehr deutlich Nachdruck, manche kleben sich sogar noch fest, weil sie meinen, dann werden sie noch mehr gehört. Und erst dann, wenn die eigene Vorstellung umgesetzt wird, man weiß gar nicht, ob selbst dann Ruhe einkehrt. Aber ist das Richtige, dass wir selber sagen, wir müssen es jetzt in die Hand kriegen? Ich habe bei den Aufforderungen an die Politik noch selten gehört, dass man doch mal beten soll. Das ist eine seltene Aufforderung heutzutage. Das kommt unter den Vorschlägen, was wir tun können, eigentlich gar nicht vor. Was ist unsere Aufgabe eigentlich? Und was ist Gottes Aufgabe? Was legen wir in seine Hand? Oder ist vielleicht die Gottlosigkeit, wie manche heutzutage diagnostizieren, wenn keiner mehr an Gott glaubt, dann ist es nur die notwendige Konsequenz, dass das alles verloren geht. Wohlstand, Sicherheit, Freiheit und so weiter. Weil es eben mit dem Glauben zusammenhängt. Aber auch das denke ich nicht, dass man sich mit dem Glauben quasi das erhalten kann, sondern weil Gott es schenkt. Er ist der, der es erhält, wir nicht. Und deshalb möchte ich euch heute alles das, was wir sehen, alles das, was Gott schenkt, ob das auf den Feldern ist oder in unserem Leben, in unserem Alltag, ich möchte euch mitnehmen, darin den Segen Gottes zu entdecken. Das zu entdecken, was er schon geschenkt hat, Ich möchte euch mitnehmen, den Segen Gottes wieder neu zu finden vielleicht. Euren Blick darauf wenden, dass wir in dem, was uns gegeben ist, wir auch den Geber tatsächlich sehen, den Segen sehen. Auch im Regen kann man Segen sehen. Da kann man sich drüber ärgern natürlich. Vielleicht Sonntagmorgens, wenn man eigentlich hier raus auf der Gottesdienst will, dann kann man denken, oh, muss gerade heute regnen. Oder man sieht den Segen Gottes drin, den er schenkt. Es geht schon auch um unseren Blick. Segen sehen und vertrauen, dass Gott segnen wird, rechtzeitig segnen wird. Und damit biege ich auf die Zielgerade ein. Es gibt noch eine Sache, die an unserem Predigtext interessant ist, nämlich, dass es zweimal heißt, sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Wahrscheinlich geht es genau darum. Erkennen, dass Gott der Herr ist. Dass er uns sieht, dass er uns beschenkt, dass er der Herr ist, aber auch über das, was wir nicht machen können. Erkennen, dass Gott auch noch eine Perspektive hat, als wir schon lange keine Zukunft mehr gesehen haben. Das war bei den Verschleppten in Babylon ganz sicher so. Er hat einen weiteren Blick gehabt. Und das zu erkennen, dass er auch da noch Herr ist, wo man sich eigentlich ganz verlassen fühlt, das ist das, was der Segen möglich machen kann. Wer die richtigen Augen hat, der sieht Berge und Hügel tanzen, so sagt es der Jesaja. Wer die richtigen Augen hat, für den wird in den Gaben auf den Feldern Gottes Segen sichtbar. Und das kann man sehen, wenn man die richtigen Augen hat. Oder wer es nicht sehen kann, oder wenn man es vielleicht dieses Jahr weniger sieht als sonst, weil einfach noch weniger gewachsen ist bis heute, der kann dann die richtigen Ohren haben. Davon haben wir auch gesungen in dem Lied. Die richtigen Ohren können einen darauf hinweisen, auf die Verheißung von Hesekiel. Wir dürfen nämlich jetzt schon das hören, was er sagt, auch bevor es eintrifft, hinhören und vertrauen und dadurch Gott als Herrn erkennen. Oder der dritte Vers, der war ja auch schön in diesem Lied. Wenn der Regen vom Himmel fällt, singt die Erde das Lied der Freude. Aus der Saat, die reift und wächst, wird das Brot für hungrige Leute. Hören wir das Lied der Freude, wenn wir sehen, was wächst, wo Menschen versorgt werden durch Gottes Gnade? Erkennen wir den Herrn da drin und nicht nur, dass damit ein Problem gelöst worden ist, dass man halt satt geworden ist und jetzt ist gut und jetzt können wir uns wieder anderen Sorgen des Alltags widmen? Vielleicht ist es manchmal gut, einfach hinzusehen und den Segen Gottes in dem zu entdecken, was da ist, was geschenkt ist. Und selbst wenn man im Regen steht, kann man seinen Segen erkennen, vielleicht sogar spüren. Auf jede Weise kann uns deutlich werden, Gott ist da und er schenkt uns Gutes. Nicht immer gleich, auch nicht immer so, wie wir es denken, aber zur rechten Zeit. Und deshalb lese ich euch jetzt zum Schluss nochmal diesen ganzen Abschnitt aus dem Hesekiel und hört ihn jetzt mal ganz persönlich für euch als Zusage, auch da, wo du vielleicht in deiner persönlichen Dürre bist oder in deiner persönlichen Verschleppung oder deine Fragen an Gott hast oder vielleicht auch deine Forderungen. Hör ihn vor allem als Augenöffner, um Gott zu erkennen, da wo er dir Segensregen schenkt. Gott spricht durch Hesekiel: Ich werde ihnen und allem, was meinem heiligen Hügel umgibt, Segen schenken. Ich werde den Regen schicken, segensreichen Regen, der immer zur rechten Zeit kommt. Dann werden die Obstgärten Frucht tragen und die Äcker reiche Ernten bringen und alle sollen in Sicherheit wohnen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbreche und aus den Händen derer befreie, die sie versklavt haben. Sie werden keine leichte Beute mehr für die Völker sein und nicht mehr von wilden Tieren gefressen werden. Sie sollen in Sicherheit leben und keiner wird ihnen mehr Angst machen können. Und ihr Land will ich zu einem reich gesegneten und berühmten Garten machen, sodass sie nie mehr verhungern werden und nicht mehr unter dem Hohn der Völker leiden müssen. So werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie, das Volk der Israeliten, mein Volk sind, spricht Gott der Herr. Ihr seid meine Herde, ihr Menschen seid die Schafe auf meiner Weide und ich bin euer Gott, spricht Gott der Herr. Und es spricht er zu dir. Amen.